palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Wir sind wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich muss ein herzliches Dank nochmal aussprechen an Marius und Markus, die das ganz toll gemacht haben, während ich krankheitsbedingt die Trikotfolge verpasst habe. Aber es war eine große Freude, mir das nachhinein noch anzuhören. Und ihr könnt euch heute freuen auf einen Interschwerpunkt. Oder ist die Frage, ob man sich als Tifosi, der Nerazzurri Tifoso, freuen kann gerade, dass es einen Schwerpunkt gibt. Denn ist natürlich auch aufgrund der negativen Gemengelage ein hottes Thema. Aber mal gucken, wie negativ das dann im Endeffekt wirklich zu bewerten ist, was da so los ist. Da haben wir zum einen Marius, den habe ich schon erwähnt, aber noch nicht begrüßt. Moin.
Schön, dass du wieder da bist. Moin.
Und ihr habt ihn bei uns auch schon gehört. Marius hat gerade gemeint, es war der erste Gast, den wir hatten. Und das ist tatsächlich auch in meiner Erinnerung richtig korrekt. Es ist Thomas Hörner, der uns auch aus Hamburg, oder? Zugeschaltet ist. Also ich habe heute sozusagen zwei Hamburger
bei mir. Soweit korrekt, ja. Hallo.
Ich habe tatsächlich noch eine Anmerkung zu machen und das würde ich auch am Anfang direkt mal irgendwie nachreichen wollen. Ich habe nämlich dir, Marius, vergessen gehabt, dann doch noch mitzuteilen, dass wir für letzte Woche auch ein Stadionerlebnis eingesendet bekommen haben von Finn. Das ist schon ein bisschen länger her gewesen, das Spiel, das er besucht hat. Und zwar war es Inter gegen Spezia, also es passt ja auch eigentlich rein hier, da haben wir sozusagen heute sehr, sehr, sehr viel Inter. Und was Finn beim 3:0 Heimsieg der Nerazzurri gegen Spezia am 20.08. war das, so erlebt hat, das könnt ihr euch jetzt anhören.
Hi, hier ist Finn und ich wollte euch von meinem Stadionerlebnis im San Siro berichten. Ich war nämlich letzten Samstagabend in Mailand, um mir Inter gegen Spezia anzuschauen. War für mich persönlich das erste Mal in Italien im Stadion und dann natürlich gleich San Siro ist natürlich schon ein Brocken, aber ich muss sagen, ich fand's echt geil, mal so vorneweg schon. Der Grund, warum sich's halt für mich angeboten hat, dorthin, wir waren im Urlaub und sind dann mit 4 Personen dort ins Stadion. Die Tickets haben wir am Tag davor über ein österreichisches Unternehmen, das halt Tickets von Leuten, die sie nicht mehr brauchen, ankauft und dann wieder verkauft, haben wir da gekauft. War dann natürlich viel teurer. Ich glaube, 14 Euro hätten die Tickets normal gekostet. Also eins und haben wir knapp das Dreifache bezahlt. Gut, war dann im Endeffekt egal. Hauptsache, wir sind da noch irgendwie hingekommen. Das nächste Mal sollte man es dann vielleicht früher entscheiden. Die Plätze an sich, damit war ich aber sehr zufrieden. Wir waren im Block 350, das ist dann so ziemlich über der Kurva Nord. Das war natürlich sehr schön da über dem Stimmungszentrum zu sitzen und dann quasi die Atmosphäre voll aufzusaugen. Und die war ja wirklich brutal, finde ich. Ich war jetzt, wie gesagt, noch nie woanders im Stadion, aber das hat mir schon wirklich sehr, sehr gut gefallen. Geparkt am Stadion, so, ja, wahrscheinlich so 1 bis 2 Kilometer Fußweg vom Stadion entfernt, 20 Euro für den Parkplatz noch gezahlt. Und ja, dann am Stadion war das Getümmel natürlich riesig. Das hat mich schon teilweise überfordert. Ja, ich habe mich dann schon gefragt, wie sieht es aus, wenn da mal ein Derby ist? Und ja, aber dann gab es eine Pizzaschnitte auf die Hand, die war jetzt nicht von der feinsten Qualität, aber es ging um den Hunger kurz zu stillen. Und ja, dann ging es ins Stadion rein mit personalisierten Tickets, das ist ja anders als in Deutschland. Und schon vorm Anpfiff war die Stimmung wirklich grandios. Das, ja, ich habe einige Parallelen dann zur deutschen Stimmung beim deutschen Fußball gesehen. aber auch Unterschiede. Zum Beispiel ist mir persönlich aufgefallen, dass die Lieder nicht so lange gesungen werden wie oft in Deutschland, sondern halt eben nur mal eine halbe Minute oder eine Minute und dann wird zum nächsten Lied gewechselt. Dafür werden die Lieder natürlich öfters gesungen. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Zum Spiel habt ihr ja eigentlich letzte Woche in eurer Podcast-Folge schon alles Wichtige gesagt. Ich fand, es war halt ein typisches Interheimspiel gegen eine Mannschaft wie Spezia. Es war kein glanzloser Sieg irgendwie so, fand ich. Es war schon teilweise spektakulär, aber es war jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie die hergespielt hat, wie noch was, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Es war halt einfach ein normaler Heimsieg, finde ich. Aber der hatte natürlich schon auch seine spektakulären Szenen. Das 1-0, das habt ihr ja angesprochen. Das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und ja, die Stimmung bei den Toren natürlich auch ausgelassen. Was mir aufgefallen ist, auch beim 3-0 hat man wirklich noch sehr viel Emotionen gesehen bei den Inter-Fans. Das war ja, wie wenn denen so ein Stein vom Herzen fällt, habe ich so für mich gedacht. Und ja, also das war wirklich die Atmosphäre vor dem Spiel, während dem Spiel und auch nach dem Spiel noch. Das war sehr toll. Und nach dem Spiel hatte man dann natürlich noch ein bisschen Hunger. Hat sich dann an einem Stand, wo es sowas Ähnliches wie Hotdogs gab, was geholt. Und das Kuriose an dem Stand war, da gab es nur Bier zu trinken. Wenn dann Leute antialkoholische Getränke wollten, dann haben sie halt Pech gehabt. Also gut, kann man auch nichts machen. Im Stadion selbst gab es ja nur alkoholfreies Bier. Und beim Getränke holen, das war wirklich, ich würde fast schon sagen, eine Katastrophe, wie schlecht organisiert das war. Und ja, war halt einfach ein riesiges Getümmel. Man ist bestimmt eine halbe Stunde angestanden, hat nicht gewusst, wann man drankommt, weil keine Schlange da war und eine Frau ist irgendwann dann bewusstlos geworden, ist dann Gott sei Dank wieder schnell zu Bewusstsein gekommen. Aber ja, da denkt man sich halt schon so, die Zustände gäbe es jetzt in Deutschland wahrscheinlich nicht so. Aber gut, das sind halt diese Unterschiede und es wäre ja langweilig, wenn überall alles gleich war, gleich wäre. Aber das ist mir halt so an Negativem aufgefallen, dass das halt alles ziemlich schlecht organisiert war. Aber ansonsten war es wirklich ein äußerst positives Stadionerlebnis. Mein erstes Mal in Italien, wie gesagt. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und noch als kleiner Zusatz, habe ich vergessen zu sagen, von Spezia waren natürlich auch ein paar Fans da. Ich würde sagen, so grob geschätzt vielleicht 500, die da den Weg auf sich genommen haben und sich dann im Gästeblock wiederfanden. Hat man ab und zu dann sogar gehört, wenn die Kurva Nord mal für wenige Sekunden leise war. Ja, die haben auch bis zu Ende, egal ob es 0-0 oder 3-0 stand, weiter ihre Fahnen geschwenkt, weiter supportet. Das fand ich sehr schön. Und ja, das ist, finde ich, auch so ein Kennzeichen vom italienischen Fußball oder von italienischen Fans. So dieses Positive. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, dann hoffe ich, mein kleiner Bericht hat euch gefallen und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge.
Ja, und dann ist tatsächlich nach der Trikotfolge gab es auch schon die erste englische Woche in Italien. Es gab das Transferfenster, das geschlossen hat. Und dann gab es jetzt den Spieltag mit dem großen Derby. Also es ist wirklich einiges zu besprechen und deswegen werden wir gerade am Anfang auch ein paar Sachen einfach mal so im Schnelldurchflug angehen wollen. Ich weiß gar nicht, was ist denn in der englischen Woche so, gab es da ein paar Takeaways, über die man noch sprechen müsste. Ich finde, man kann auf jeden Fall, auch wenn das jetzt natürlich durch die Ergebnisse vom Wochenende wieder ein bisschen revidiert wurde, war mein erster Takeaway so unter der Woche, Ja, Napoli, jetzt haben wir sie groß hoch gelobt und dann nur 1-1 gegen Lecce. Das hat mich dann ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Wie ging es euch da?
Ja, schon klar. Ich glaube, ich habe ja an dem Abend des Spiels, glaube ich, saß ich hier unten mit Thomas bei mir im Haus in der Kneipe draußen auf 1 bis 2 Biere. Und da habe ich das, glaube ich, so als sie wurden in die Realität geholt beschrieben. Aber ich meine, die Reaktion jetzt dann gegen Lazio war ja entsprechend stark. Also von daher muss man sich da, glaube ich, nicht wahnsinnig grämen. Und ich meine, Napoli ist auch gerade wieder Tabellenführer, bis Atalanta gegen Monza gewinnt.
Ja, ich meine, du hast es gerade gesagt, da können wir irgendwie einfach bei Napoli den Deckel drauf machen. Also das Spiel gegen Lecce war so relativ wild. Mit einem verschossenen Elfmeter von Colombo, dann sind sie zu einem Rückstand geraten, Lecce. Und dann hat Colombo einfach mal einen irgendwie aus 25 in den Knick gesenkt. Das war innerhalb alles von, ja, glaub 6 Minuten oder so, haben die Ereignisse da überdauert. Und jetzt eben am Wochenende 2-1 bei Lazio gewonnen. Kim mal wieder getroffen. Zaccagni hatte für Lazio die Führung erzielt. Und natürlich hat auch Quara, sage ich es einfach nur noch, bevor ich noch zu oft über den Namen stolpere, mal wieder genetzt. Also der hat sich bemerkenswert gut da schon etabliert in der Serie A. Und bevor wir vielleicht ansonsten, ja, die englische Woche mal da hatte, ich glaube, da müssen wir es. Ja, ich fand es relativ überraschend tatsächlich, dass Sampdoria einen Punkt gegen Lazio geholt hat. Aber die haben ja dann doch jetzt am Wochenende auch wieder bewiesen, warum wir sie am Anfang auch irgendwie in die untere Region getippt haben, weil Hellas jetzt sie geschlagen hat am Wochenende. So, wo ist die Struktur? Hier ist sie noch nicht. Was gibt's denn vom Wochenende? Ah, wir müssen negativerweise erwähnen, dass die Inter-Fans und die Juve-Fans wieder mal, ja, nicht auf die gute Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich hab's gar nicht, ehrlicherweise, Marius, hast du mir das geschrieben? Ich hatte es davor gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt. Jetzt kannst du da kurz sagen, was da vorgefallen ist.
Es soll bzw. hat antisemitische Gesänge gegeben. Bei den Inter-Fans ist das, glaube ich, zu hören gewesen. Auch bei Juve habe ich jetzt keine Aufnahme dazu gesehen, aber es gab halt den Vorwurf von Seiten der Fiorentina und da gibt es dann jetzt ein Verfahren, das, so kennt man das in Italien, sicherlich ganz viel bringen wird.
Okay, ja. Mein Gott, manche lernen es eben nie.
Ist natürlich schon, ja, irgendwie abscheulich. Ich möchte da auch überhaupt aber dann auch nichts relativieren, aber das hatte man zum Beispiel letztens auch beim ersten Heimspiel des HSV nach dem Tod Uwe Seelers. Da gab es dann eben auch ein Banner, irgendwie homophob. Und ich lege da einfach ein bisschen Wert auf Differenzierung. Das sind halt dann meistens 20, 30 Idioten in einer Fankurve von 20, 30.000 Leuten. Deswegen sind es nicht die Inter-Fans, sind auch nicht die Juve-Fans, ne? Also nee. Wurde ja von euch gar nicht so insinuiert, ne? Aber das kommt dann manchmal so in der Debatte ein bisschen zu kurz.
Ja, richtiger Hinweis, auf jeden Fall. Sagen wir mal die Idioten, die es überall gibt und da eben dann jetzt in der jeweiligen Kurve angesiedelt waren, aber sicherlich war es nicht die ganze Kurve, da hast du vollkommen recht, auf jeden Fall. Bevor wir sportlich in die Spiele reingehen, ich glaube, wir können jetzt nicht nochmal alle Transfers für euch aufzählen. Aber da wisst ihr ja, könnt ihr auch, glaube ich, gibt es eine Seite, wo ihr einen guten Überblick findet. Ich würde mal Marius fragen, was er euch da so empfehlen würde. ich würde aber ganz gerne so jetzt auch nach den ersten Spielen mit euch, vielleicht hat irgendwie jeder so seinen Top-Transfer. Ich meine, kommt man um Quara rum? Oder ist es halt auch die Frage, du hast es MVP-Transfer genannt, also vielleicht, Marius, auch mit so Ausblick auf die gesamte Saison, wer ist der denn aus deiner Sicht der Spieler, der eventuell am Ende der Spielzeit den meisten Wert für ein Team generieren könnte?
Ja, also wenn er so weitermacht, dann ist das mit, ich sag Quietscher, du sagst Quara.
Das wäre gut.
Eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Also ist ist schon krass. Wir haben ja auch schon eine Folge nach ihm benannt. Vielleicht auch nicht die letzte sein. Also wie der Neapel bisher angezündet hat, das ist schon beachtlich. Ich habe mir noch ein paar andere notiert.
Wer wäre denn die Frage, wenn du das so geschrieben hast, ja, würdest du es definieren mit MVP, also mit deinem Most Value Player, dann auch ein, sozusagen, hast du das auch so gemeint, wer vielleicht am meisten finanzielle Wertsteigerung erzielen könnte? Weil ich meine, da wäre ja zum Beispiel dadurch, dass der für relativ wenig Geld, für heutige Verhältnisse und eben in jungen Jahren, wäre er sozusagen, hätte er dann Vorteile zum Beispiel gegenüber eines Dybalas.
Das stimmt. Meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt so. Klar könnte man jetzt auch irgendwie mehrere Kategorien aufmachen. Aber damit wird man dann ja auch einem Umtiti zum Beispiel nicht gerecht, ne? Weil der keine finanzielle Wertsteigerung für Lecce erfahren, aber ja, aus Gründen natürlich auch absolut oben da anzusiedeln in der Auswahl. Da wären es dann vielleicht, also finanziell gesehen, ja, Quietscher sicherlich und De Ketelaere womöglich. Ansonsten wird das schon sportlich bewerten wollen oder eben, wenn man bei Barak ist, so aus Style-Gründen.
Dass hier einfach Acerbi ignoriert wird, finde ich bedenklich, aber...
Ja, das vielleicht müssen wir den dann einordnen, wenn er, nachdem er jetzt gegen Bayern jedes Laufduell gegen Sané gewinnt, dann ja, müssen wir dann nochmal neu sortieren.
Der Abfangjäger bei uns finden demnächst, klar. Nee, aber ich muss auch sagen, also Quietschi, ich schließe mich einfach beim Namen an. Es ist schon echt, macht unheimlich viel Spaß und auch der Retelare, das sind zwei irgendwie auch die so ein bisschen diese Serie A Spielmacher Tradition so ein bisschen ja wiederbeleben und ja, da gibt's ja auch eine lange Geschichte mit großen Namen und wer weiß, wozu die noch imstande sein werden.
Ich glaube, De Ketelaere ist ja unter der Woche schon mit KK verglichen worden. Also da ist man in Italien natürlich auch immer schnell dabei. Aber ja.
Oh, wer hat den Vergleich rausgeholt?
Das Internet.
Das Internet.
Aber überall tatsächlich, auch in den Medien und so, das kam eigentlich schon vor der Verpflichtung. So, der sieht ein bisschen vielleicht so aus und bewegt sich ähnlich und so. Also da bin ich schon öfter drauf gestoßen tatsächlich.
Krass.
Möchte ich jetzt auch noch einmal so... muss ja nicht immer nur bei den ganz, ganz großen Vereinen da einmal hervorheben, auch nochmal Nikola Vlasic von Torino, der jetzt am Wochenende auch schon sein zweites Tor gemacht hat. Ich glaube, also auch für das Niveau, das der Verein hat, mit Markus habe ich letzte Woche auch schon einmal über ihn gesprochen, ist das schon auch kann ein Meilenstein-Transfer für einen Verein wie Torino sein. Also, wenn man nicht immer nur die ersten vier anguckt oder so.
Ja, okay, ja, guter Punkt. Vor allem, weil ja, Torino jetzt dann auch irgendwann wieder anfangen muss, da irgendwie, das haben sie gegen unter der englischen Woche, okay, gegen Atalanta kannst du verlieren. Oh, Atalanta ist tatsächlich, finde ich, ganz überraschend stabil.
So, ja, ergebnistechnisch. Aber wenn Torino heute am Montagabend gewinnt, dann haben sie 10 Punkte, ne? Das haben
ja, so. Stimmt, die haben noch ein Spiel weniger. Ja, klar. Das hatte ich gerade nicht gesehen. Könnte man tatsächlich bei so, ja gut, das ist natürlich dann keine neue Verpflichtung, aber ich finde, man könnte da noch mit reinnehmen, der sozusagen das halten können, Udo Schieß ist natürlich bei Udinese auch, finde ich, herauszustellen.
Ja. Ist natürlich, also er steht ja fest, dass er nächstes Jahr zu Conte geht, wenn Conte denn dann noch Tottenham-Trainer ist, aber ich glaube, das sieht auch ganz sportlich ganz gut aus bei denen. Und der kann sich jetzt noch ein Jahr schön entwickeln und hat, glaube ich, jetzt gestern bei der Demontage von Mourinhos Roma auch mal wieder gezeigt, warum das für Udinese sehr, sehr gut ist.
Ja, das ist krass. Ich habe gestern noch gelesen, das war auch ein Mourinho-Fact. Es gab, glaube ich, nur ans 3 Trainer, die es mal geschafft haben, gegen ein Mourinho-Team mit 3 Toren Abstand zu gewinnen. Oder mindestens 3 Toren Abstand oder 4. Ich finde es jetzt gerade nicht.
Aber ich habe auch gelesen, das waren irgendwie Guardiola.
Genau,
Guardiola. Wahrscheinlich dann mit Barca oder so. Und Conte.
Conte und, genau, und jetzt Sotil.
Genau, und jetzt Sotil. Ja.
Sotil Masterclass. Ja, weil bin sehr gespannt, wie da die Entwicklung von Udinese weitergeht. Ich meine, die haben jetzt, die stehen aktuell auf dem Champions-League-Rang. und bei der Roma, wie ist das jetzt da zu bewerten?
Na, Mourinho hat ja gesagt, er verliert lieber einmal 0-4 als viermal 0-1. Ne? Das ist natürlich auch ein absoluter Klassikerspruch. Marc hatte das, hier Almirante hatte das bei Twitter so bewertet, dass die Roma, dass auch dieses Jahr die Roma bleibt, zumindest Stand jetzt. Aber ich würde das nicht zu hoch hängen. Also das ist zwei Gegentore, das von Udoji, krasser Fehler von Karstorp, das von Samardzic, das 0-2 war ein Torwartfehler von Rui Patricio, meiner Meinung nach, auch wenn er den spät sieht. Und dann hat Udinese natürlich auch taktisch und spielerisch einen absoluten Sahnetag erwischt. Und ich glaube, du hast sie ja in unserer Saisonvorschau auch als absolut nicht zu unterschätzen eingeordnet. Ich glaube, das trifft auch ganz gut zu, so wie sie sich jetzt bisher zeigen. Und ja, einfach die guten taktischen Mittel genommen, um eine Roma, die jetzt nicht 100% auf der Höhe war, da halt zu überrumpeln. Er hat gesagt, Sotil hat nach dem Spiel gesagt, er wollte die spielerische Klasse im Zentrum von der Roma wegnehmen quasi, weil sie da am besten sind. Ja, und das hat er mit Tolgay Arslan und Lazar Samardzic auf jeden Fall geschafft.
Das heißt, traust du der Roma zu, Thomas, oder was glaubst du, wie hoch man dieses 0-4 jetzt hängen kann, soll, muss?
Also dieses Einzelspiel, da halte ich es natürlich komplett mit The Special One. Das braucht man nicht zu hoch hängen, aber allgemein so Top 4 traue ich denen schon zu. Es gibt ja dann manche Stimmen, die irgendwie die Roma auch im Titelrennen sehen. Da gehöre ich jetzt tatsächlich eher nicht dazu. Aber an sich ist eine spannende Mannschaft. Ich meine, wenn Wijnaldum jetzt nicht auch noch verletzt wäre, dann wäre natürlich noch ein bisschen mehr drin. Aber ja.
Auch spannende Mannschaft, aber in den letzten Wochen auch, wenn wir da so bei sind von die Roma bleibt die Roma, habe ich gerade ein bisschen bei, na, wobei der Vergleich hinkt natürlich, aber dann jetzt, wenn wir kurz drauf schauen, dass am Wochenende natürlich auch das Traditions- und Rivalitätsduell Florenz gegen Juve stattgefunden hat. 1-1 haben die beiden sich getrennt. Und auch in den Spielen davor ist schon viermal die Fiorentina ohne Sieg und oft auch ohne eigenes Tor. Und jetzt gegen Juve lässt man dann da sogar, muss man fast sagen, eigentlich zwei Punkte liegen, weil Jovic noch einen Elfmeter verschossen hat vor der Pause. Milik für Juve getroffen und Kouame für Florenz. Aber ich bin, ganz kurz, Milik, was halten wir davon?
Also so, er hat jetzt zweimal gespielt und zwei Tore geschossen, also kann nicht so blind gewesen sein. Ist natürlich irgendwie ein Transfer, wo man gesagt hat, oh, das ist ja irgendwie Serie A-Klischee, dass sie jetzt irgendwie den holen und nicht irgendwie einen jungen, spannenden Spieler oder so. Aber ich glaube, dass der ähnliche Qualitäten wie Vlahovic mitbringt. Ich weiß nicht, ob Vlahovic jetzt auf der Bank gesessen hat, weil Milik im Training so viel besser war oder weil man ihn nicht den Pfiffen des Publikums in Florenz aussetzen wollte. Aber wenn er so weitermacht, dann macht er seine 10, 11, 12 Tore mindestens und dann hat Juve damit alles richtig gemacht, glaube ich.
Aha. Also ich finde auch, so ein Milik ergibt als Backup durchaus Sinn. Also Inter hat da jemanden im Kader, den würde ich da wahrscheinlich sogar eintauschen, da kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber was mich bei dem Spiel echt bisschen entsetzt hat fast schon, also Juve hatte in der zweiten Halbzeit 34% Ballbesitz und null Torschüsse. Also nicht mal Torschüsse, dann neben das Tor. Das ist also wirklich absonderlich. Ich habe das Spiel ehrlich gesagt so nur in den Highlights gesehen, aber also das ist ja also dieser Allegri-Fußball, der ja irgendwie auch auf Twitter gerne so ein bisschen belächelt und verarscht wird, ist schon erstaunlich, was für Kreise das teilweise sogar ziehen kann.
Ich find das total weird, nachdem Markus und ich sie ja letzte Woche sehr gelobt haben, weil sie echt gegen die Roma zumindest 60 Minuten lang eine richtig gute Leistung gezeigt haben, wie das so schnell dann wieder umkippen kann quasi. Also die Anfangsphase war ja auch gut jetzt gegen Florenz, aber dann auch, also es bricht einfach in den Spielen so schnell um und ich verstehe nicht, wie das kommt. Also dass dann permanent der 18-jährige Miretti dann irgendwie der Einzige ist, mit Cuadrado natürlich, der überhaupt noch irgendwas versucht, das ist irgendwie schwer zu erklären.
Ich erkenne da irgendwie auch keinen Willen, keine Bereitschaft, da irgendwie ein Konzept mit dem Ball zu entwickeln. Also das ist alles irgendwie Fußballverhinderung mit gelegentlichen Torabschlüssen. So kann man das Konzept ungefähr umschreiben. Und naja, also die Juve hat natürlich nichtsdestotrotz einen Kader, mit dem du gegen die Fiorentina, sagen wir mal, in so einer zweiten Halbzeit, wenn es 0-0 steht, durchaus mehr Initiative haben kannst als die gerade von mir genannten Zahlen.
Definitiv ist auch für mich so ein bisschen die Frage, ob jetzt Paredes denen das im Mittelfeld und diese Spielidee geben könnte oder ob es...
Der war natürlich erst 3 Tage im Training oder so, ne?
Ja, oder ob es aber halt trotzdem auch, wie du es gerade gesagt hast, fehlt Wille und Bereitschaft. Da ist da natürlich, muss man auch den Trainer in die Pflicht nehmen. Aber ich glaube, da auch gerade in Sachen Allegri, da dreht man sich die ganze Zeit im Kreis. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Das ist jetzt irgendwie schon zum Start der neuen Saison. Bleiben wir wieder bei den gleichen Dingern hängen. Und ich ehrlicherweise muss auch sagen, dass ich es ein bisschen komisch war, dass man Rovella jetzt wieder abgegeben hat. Also es ist auch irgendwie so... Ja, da muss auch in den anderen Spielen, stimmt schon, ich finde da auch immer Miretti, immer den habe ich immer sehr stark gesehen, also gerade von den Jungen, der dann irgendwie da noch ein bisschen Esprit versprüht, aber ja, hinterlässt mich ein bisschen ratlos.
Immerhin auf jeden Fall Transfer-Masterclass am letzten Tag des Transferfensters. Zakaria und Arthur abzugeben mit zumindest der Möglichkeit, nächstes Jahr fast 70 Millionen Euro Ablöse dafür einstreichen zu können.
Ja, der Transfer von Arthur hat mich ein bisschen überrascht, ehrlicherweise.
Ja, also, weiß nicht, was bei Liverpool im Mittelfeld da gefehlt hat, aber muss einiges gewesen sein.
Na ja, gut, das soll nicht unsere Sorge sein. Ja, und die Fiorentina eben, ja, ich habe es gerade eben gesagt, zweimal schon 0-0, dann, und zwar war das gegen, was war denn in der englischen Woche? Ja, das 0-0 gegen Napoli ist okay, genau, dann hat man, nein, in der englischen Woche noch gegen Udinese verloren. Und jetzt eben das 1-1 gegen Juve, wobei das Ergebnis technisch natürlich auch ja schon wieder okay ist bei den Namen, gegen die man gespielt hat, würde ich mal meinen. Also vielleicht habe ich das gerade auch ein bisschen zu negativ bewertet.
Wird aber mit meiner Jovic-Wette jetzt fast schon ein bisschen eng, ne?
Es wird definitiv auch, aber da kommen wir meine Wette...
Ja, vielleicht kannst du ja schon abhaken.
Ja, das wird auch ein bisschen eng, leider. Ansonsten sei noch zu erwähnen von unter der Woche, dass dieses 0-0 von Milan bei Sassuolo, das ein bisschen enttäuschend war, ehrlicherweise. Verona mausert sich so ein bisschen, weil sie eben jetzt auch Samp geschlagen haben. Samp, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, nachdem ich das 1-1 gegen Lazio durch den späten Gabbiadini wirklich dann noch positiv überrascht hat, dann wieder sofort zurück in die Negativspirale. Cremonese hat einen Punkt geholt. Den ersten der Saison gegen Sassuolo bei einem 0-0. Und ja, Monza halt zumindest, also noch ein Spiel weniger, aber sind schön bei 4 Niederlagen. Wenn wir da bei den Aufsteigern sind, weiß nicht, bei Monza, die haben ja auch alles echt irgendwie zusammengekauft, was sie noch so gefunden haben, aber das ist erschreckend wenig, finde ich, von dem Verein, bei dem wir ja irgendwie, glaube ich, sogar noch am stärksten von den Aufsteigern eingeordnet hatten, oder?
Ja, logischerweise ja auch nach den Transfers mit Nationalspielern und, weiß nicht, noch und nöcher Serie A-Erfahrung. Gut, ich finde, glaube, die kann man erst so richtig einschätzen in der zweiten Saisonhälfte. Die brauchen jetzt wahrscheinlich einfach noch das Neben-WM-Turnier in den USA, falls es denn stattfindet, für die restlichen Serie A-Spieler, um sich da richtig einzuspielen und dann irgendwie in den verbleibenden dann immer noch, weiß nicht, 22 Spielen oder wie viele es dann nach dem Neustart im Januar wieder gibt, da dann angreifen zu können. Teilweise habe ich es unter Lehrgeldzahlen verbucht, jetzt auch die hohen Niederlagen gegen Roma und gegen Napoli. Ja, das muss ich, glaube ich, noch finden. Kann natürlich trotzdem sein, dass Dropper dann irgendwann gehen muss und, weiß nicht, vielleicht kommt ja dann doch Bruno Labbadia in die Serie A.
Ja, die hatten aber schon auch ein schwieriges Anfangsprogramm, oder? Also das, ja, sind klar, ja eigentlich genau die vier Teams, die ihr so hoch gelobt habt,
wenn, genau, ich mich, und, das, und, nicht verguckt habe. Und heute Abend dann eben am Montagabend gegen Atalanta noch, wird nicht einfacher.
Ja, hast vollkommen recht, Thomas, da hat der Spielplaner ihn auf jeden Fall jetzt irgendwie nichts zum Selbstvertrauen aufbauen gegeben. Und genau der Punkt bei Cremonese, vielleicht noch kurz, also da Cremonese die Wochen davor, die haben mir tatsächlich eigentlich spielerisch auch ganz gut gefallen. Christian Bernhard, der mich da letztens dann nochmal im Flur über den Weg gelaufen bin, auch immer nach wie vor noch großer Cremonese-Fan, aber da eben auch einiges an Lehrgeld bezahlt. Und dann war das vielleicht jetzt gerade sozusagen so ein schönes 0-0 gegen Sassuolo zu erkämpfen, dann auch, glaube ich, eine Leistung, auf der man aufbauen kann. Und Lecce ist eben zweimal in Folge ohne Niederlage einen Punkt zu Hause gegen Empoli geholt beim 1-1 und dann eben den bei Napoli und jetzt kann man noch gegen Torino nach Aufzeichnungsende eventuell vielleicht sogar noch den dritten oder vierten und fünften Punkt in der Saison einfahren.
Cremonese auf jeden Fall der Verein, der in der letzten Transferwoche noch am meisten gemacht hat auf der Zugangsseite. Da kam Maite, den man noch aus Torino kennt, von Benfica geliehen, einen Jack Hendry, schottischen Nationalspieler, aus Brügge geholt. Kanesecchi ist wieder da. Dann hat sich Atalanta doch für die Spielzeit für ihn entschieden und nicht für die Herausforderer oder für Musso und eben Felix Afenajan. Das hatte sich ja schon abgezeichnet, haben sie von der Roma fest verpflichtet. Also da hat man noch ein bisschen was für die Qualität, die wir ihnen in der Saisonvorschau ja noch kadertechnisch abgesprochen haben, auf jeden Fall was dafür getan.
Dann, oh, das muss ich einmal erwähnt haben, damit wir das gleich hier und heute festgehalten haben, Marius, bevor wir wieder böse Nachrichten von Österreichern bekommen, müssen wir natürlich, nachdem die englische Woche mal wieder 3 Arnautovic-Tore gebracht hat insgesamt, können wir das hier gleich mal vermerken, dass der natürlich in die Top 11 der Saison kommt. Ja, das ist bemerkenswert, aber bei Bologna finde ich auch unter der Woche spielt man 1-1 gegen Salernitana, wo man ganz, ganz spät den Ausgleich bekommt. Und jetzt dann, da lag man zwar zurück und hat dann sozusagen sich noch einen Punkt erkämpft bei Spezia, aber Bologna ist sonst halt, abgesehen von, ohne dass jetzt beide Spiele über die komplette Distanz gesehen zu haben, schon auch wieder Arnautovic und sonst recht wenig und halt viel, viel unentschieden, knappe Niederlagen. Man muss dazu sagen, die 2 Niederlagen kamen gegen Lazio und Milan. Aber wenn man dann sieht, dass halt da gerade am Anfang, wo Hellas noch in der Findungsphase war, ein Punkt gegen, also wo Verona, ein Punkt gegen Salernitana, ein Punkt gegen Spezia, das ist halt tatsächlich so, dass irgendwie da Siniša Mihajlović und die Mannschaft, die kein, so kriegen sie es auf jeden Fall nicht hin, sich irgendwie doch noch ein bisschen in die obere Tabellenhälfte zu tippen. Aber ich glaube, da haben wir sie ja auch tatsächlich von der Kadertiefe und Breite überhaupt nicht. Tiefe und Breite, genau. Also so auf jeden Fall nicht.
Ja, also Mihajlović steht laut Gazetten, ist er quasi schon entlassen. Also mal sehen, ja, ob das dann wirklich so kommt, aber er ist auch auf der Pressekonferenz schon danach gefragt worden, ob er denn jetzt gehen muss und ja, hat er natürlich in seiner typischen Art geantwortet. Also mal sehen, wie das in Bologna weitergeht.
Ja, ich bin aber immer noch der Meinung tatsächlich, dass ich, also ich halte ihn nicht für einen guten Trainer, ehrlicherweise. Oder zumindest nicht für einen, um wirklich auf was Größeres hinaus zu wollen. Aber das wäre mir die Frage, wenn er da entlassen wird, was war denn die eigene Selbstwahrnehmung und Ziele, die man sich in Bologna gesetzt hat? Also das würde mich dann mal interessieren.
Ja.
Gut, ich finde, wir können uns so langsam aber sicher wirklich dem Derby widmen, wenn keine anderen Einwände mehr da sind oder du dir noch was aufgeschrieben hast aus der englischen Woche, Marius, was du uns mitgeben möchtest.
Nö, nicht zwingend. Nö,
nicht zwingend.
Lass uns Thomas zurück in die Sendung holen.
Genau. Also ganz kurz sozusagen, der Prolog in der englischen Woche hat uns einen 3:1 Intersieg gebracht gegen Cremonese. Correa, Barella und Lautaro hatten da getroffen. Milan, wie gesagt, nicht über ein 0:0 bei Sassuolo hinausgekommen. Und dann war Derby-Zeit. Und die Rossoneri haben das Derby gewonnen. Also das ging eigentlich für Inter ja ganz gut los. Brozovic in der 21. Inter in Führung gebracht. Dann das 1:1 durch Leao. Und nach dem Seitenwechsel da auch innerhalb von 6 Minuten 54. und 60. Giroud und nochmal Leao, der dann doch gar nicht mal so lang auf sich wartende Anschlusstreffer durch Dzeko hat dann aber auch nichts mehr geholfen. Und so ist Milan jetzt mal der erste Derby-Sieger in dieser Saison, in diesem Duell. Thomas, da kann man natürlich sagen, so als Interista, würde ich so der Reporter, würde jetzt erstmal sagen, danke, dass Sie sich stellen. wie bitter war das, nachdem man ja eigentlich auch ist, irgendwie dann hat man Lukaku verloren, ich weiß gar nicht genau, wie lang der es fehlt, und eigentlich sah es ja nach so ein bisschen ja holprigen Saisonstart, wo man da irgendwie am ersten Spieltag ist ganz, ganz spät noch den Sieg gemacht hat gegen Lecce war es. Und dann ist man aber eigentlich, hatte ich so das Gefühl, dass man auf einem ganz guten Weg ist, oder hat das getäuscht?
Ja, also das gleiche Gefühl hatte ich ehrlich gesagt auch dann, dieses wirklich desolate Spiel gegen Lazio, wo man, das könnte man ja jetzt auch nochmal irgendwie aufdröseln, das ist wahrscheinlich zu viel, ne? Aber wo dann 80 Minuten lang Gagliardini spielt, und zwar, naja, wie Gagliardini eben manchmal spielt, und jetzt dieses, also das was das einfach, ja, irgendwie das ganze Offensivspiel behindert hat, man kann es nicht anders sagen, und es ist irgendwie manchmal ein bisschen ungerecht, das auf einen Spieler zu kaprizieren, ne? Aber gut, der hat dann im Derby glücklicherweise nicht gespielt, aber dafür hat man durchaus andere Schwachstellen gesehen, die uns wahrscheinlich noch die gesamte Saison begleiten werden.
Ja, du hast das ja in deinem Spielbericht quasi für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, die sonst so sichere Abwehr, die 8 Gegentore jetzt schon, sonst würde man lieber in einer Halbserie so viele bekommen. Wie kommt das? Warum kriegt Inzaghi das nicht in den Griff gerade?
Das ist mir ehrlich gesagt das größte Rätsel, und ich weiß gar nicht, ob es da echt so eine fundierte Antwort auf die Frage gibt. Also du hast ja eigentlich die nominell, würde ich echt behaupten, weiterhin die beste Abwehr der Liga, wo aber jeder einzelne Akteur gerade von seinem Leistungsvermögen ein gutes Stück entfernt ist. Also Bastoni vielleicht noch am ehesten an Normalform dran, aber De Vrij, also wirklich seit Saisonbeginn ein krasser Unsicherheitsfaktor, und Skriniar ja auch nicht in seiner gewohnt radikal souveränen Manier da hinten unterwegs. Also ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, weil du es ja wirklich dann damit erklären kannst, dass so das individuelle Leistungsvermögen der Spieler nicht abgeschöpft wird.
Und dann, wenn du sagst, das Defensive, einmal Hand aufs Herz, ist da dann jetzt Acerbi, das sind die vorhin schon angesprochen, ist das der, wo du wirklich sagst, ja, der kann uns auf jeden Fall so irgendwie auch als Inzaghi-Jünger sofort weiterhelfen, oder ist das auch ein, ja, irgendwie ein bisschen zu unkreativer Transfer?
Also Ich war jetzt auch ein bisschen gemein gegenüber Gagliardini, aber jetzt mal mit Blick auf Acerbi, ich finde diesen Transfer ehrlich gesagt unfassbar. Also das sehen auch weite Teile des schwarz-blauen Volkes so. Es ist einfach ein unfassbarer Transfer. Also das ist eigentlich auch mit Blick auf Perspektive eine absolute Dreistigkeit, diesen Spieler zu holen. Also das sind jetzt echt harsche Worte, aber natürlich ist er irgendwo kostengünstig, ausgeliehen und so weiter und so fort, aber das ist sowas von fantasielos, das ist sowas von kurz gedacht, dass einem da einfach die Worte fehlen. Dass das wirklich dann auch von großen Teilen der sportlichen Führung, und zwar vom Trainer bis zum Sportdirektor, als der richtige Transfer erachtet wird. Das ist unfassbar.
Ja, okay, wir hatten es letzte Woche noch gesagt, weil du hattest es angekündigt, als wir gesprochen hatten, irgendwann kommt der Sooning-Out-Tweet und mit diesem Transfer kam er dann.
Ja, das sind zum einen die finanziellen Zwänge, die sind nun mal vorhanden. Da kann Marotta nichts dafür, da kann Inzaghi jetzt auch nichts dafür. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, auf kostengünstige Art und Weise den Kader punktuell zu ergänzen. Es geht ja gar nicht ums Verstärken, sondern ums Ergänzen. Und wie das funktioniert, zeigt ja Milan momentan.
Ich finde bei dem Transfer auch tatsächlich halt so ein bisschen eigentlich, das wäre ein Transfer, weil du gesagt hast, zu kurzfristig. Und ob er dann selbst, ob er kurzfristig irgendwie so das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber das wäre irgendwie eher ein Transfer, den ich dann so noch vielleicht von einem Conte erwartet hätte, aber nicht von Inzaghi. Jetzt mal ausgeklammert, dass er eben ihn halt gut aus der Zeit von Lazio kennt. Aber ich dachte eigentlich doch, dass gerade Inzaghi, auch wenn er es auch nicht prinzipiell der große Rotationsfan ist, dass er doch vielleicht eher ein Trainer ist, der irgendwie auch vielleicht das irgendwie eher forciert, da so ein bisschen zukunftsgewandte Transfers zu tätigen.
Ja, das hätte ich auch gedacht, das wäre auch meine Hoffnung, aber man hat ja zum Beispiel im vergangenen Winter Caicedo geholt, also das ist auch unfassbar eigentlich. Ich meine, du kannst dann immer argumentieren, ja, so viel, so teuer ist es nicht, ne? Wie gesagt, Acerbi gratis ausgeliehen, aber wenn du die Gehaltskosten aufsummierst, was die beiden allein brutto verschlungen haben, da hast du doch wieder das Geld drin, was Milan jetzt für Malik Ciao offenbar investiert hat. Ohne dass ich jetzt sage, ich wünsche mir unbedingt den Akteur jetzt zu Inter, ne? Aber es gibt einfach Möglichkeiten, in denen du deine grundsätzliche Strategie überdenkst und dann kannst du auch mit wenig Geld so ein bisschen Perspektive schaffen und das ist einfach, da ist einfach kein Wille vorhanden.
Ja, weil du den Vergleich zu Milan ja vorher auch schon bemüht hattest und was da eben an Kreativität auf dem Mercato gezeigt wird, das ist es eben genau das. Also Inter holt natürlich einen Serie A erprobten Verteidiger, den Inzaghi auch sehr, sehr gut kennt aus gemeinsamen Zeiten bei Lazio. Milan holt dafür, geben natürlich eine Ablöse aus, aber holen eines der größten deutschen Abwehrtalente. Das weiß nicht, ob das jetzt nur so eine Fußball-Hipster-Sicht ist oder Fußball-Manager-Spieler-Sicht, aber das sieht dann halt schon deutlich besser aus irgendwie auf dem Blatt.
Noch auf dem Platz.
Ja, lass uns doch, weil du gesagt hast, gerade auf dem Platz, und kurz bevor wir nochmal sonst weiter auf vielleicht die nächsten Wochen von Inter schauen, nochmal ein bisschen das Derby Revue passieren lassen. Marius, auch aus deiner Sicht dann schon ein verdienter Sieg für Milan gewesen, oder?
Letztlich schon, also es ist, wenn es am Ende 3-3 ausgeht, weil Maignan einmal nicht fantastisch hält, weiß ich nicht, ob man sich dann als Milan-Fan massiv beschweren kann. So. Also es ist schon so, dass sie sicherlich auch die Möglichkeit gehabt hätten, wenn sie noch ein bisschen mehr offensiv investiert hätten, da auch noch das Vierte zu machen. Aber ja, letztlich geht das, finde ich, so in Ordnung auf jeden Fall.
Sehe ich auch so. Also letztlich kann man sich vermutlich aus rot-schwarzer Sicht nicht beschweren, wenn es dann irgendwie doch 3-3 steht. Aber das ist ja auch einfach ein häufig, glaube ich, in der Diskussion um Fußballspiele unterschätzter Faktor, dass Milan einfach einen Torwart hat, der dir Spiele gewinnen kann. So. Ja, und genau. Das hatte Inter jahrelang vor Handanovic. Also das ist ja auch eine lange Tradition an herausragenden Torhütern. Man muss aber sagen, und da finde ich auch die Kritik, die Handanovic zuteil wird momentan auch nicht ganz unberechtigt. Wo habe ich gelesen in irgendwelchen Pagelle, Handanovic macht das Mögliche, aber nicht das Unmögliche. Und letztendlich ist es doch irgendwo der Job des Torwarts, ja auch mal so einen Sieg festzuhalten. Und ich finde zum Beispiel beim ersten Tor von Leao macht er keine allzu gute Figur.
Den hätte ich mir auch aufgeschrieben.
Ja. Hätte man ja wahrscheinlich gehabt. Und es kursiert auch die Statistik, dass Handanovic in der Saison der drittletzte Platz unter den Serie A-Torhütern ist, was den prozentualen Anteil der gehaltenen Bälle angeht. Ich glaube, 19 Schüsse aufs Tor gekriegt, 8 Gegentore. Also womit wir eben auch die Abwehr mit erklärt haben, weil er eben jetzt ja auch nicht diese Bälle hält. Und ich bin wirklich einer, der wirklich immer sehr erpicht darauf ist, große Namen in Ehren zu behalten und so weiter und so fort. Aber du hast in Onana einen jungen Torwart, der durchaus von sich hat schon reden machen lassen und auch in der Vorbereitung gut gespielt hat. Und es ist offensichtlich, dass Handanovic, ja, das hat sich auch in der vergangenen Saison schon abgezeichnet, jetzt nicht mehr diese unüberwindbare Hürde ist, die er mal war. Und vielleicht sollte man da wirklich auch mal was versuchen, Mr. Inzaghi, auch mal was versuchen, so nicht den ganzen Tag immer nur auf Altbewährtes setzen.
Ja, aber kommt da vielleicht auch noch mit dazu, dass er halt eben auch der Kapitän ist, ne? Also das ist natürlich da irgendwie dann doppelt schwierig, glaube ich, ihn irgendwie rauszurotieren, oder?
Das ist richtig. Ja, das ist natürlich richtig. Aber am Ende des Tages, weiß ich nicht, muss man da irgendwie dann die notwendige Entscheidung treffen. Und wenn es nach mir ginge, würde Skriniar ohnehin seinen Vertrag verlängern und die Binde dann perspektivisch auch übernehmen. Aber das ist ja nicht die nächste Baustelle, die ich gerade aufgemacht habe.
Ja, das stimmt. Vielleicht ein, zwei Worte mal, muss ich auch vielleicht gar nicht Thomas machen, aber vom Rivalen Milan, Marius, so, die waren ja auch gerade am Anfang, muss man sagen, weil ich finde, das ist ein bisschen eine Parallele zu Inter. Im Vergleich zur letzten Saison ist bei Milan die Defensive noch nicht so stabil, wie sie das mal war. Hast du dafür eine Erklärung?
Nicht so richtig. ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass einfach bei Milan in den letzten Wochen der letzten Saison einfach alles funktioniert hat. Also es hat halt einfach so, der Flow war einfach so krass da. Die sind so gerollt. Dass das nicht unendlich so weitergeht, war abzusehen. Und vielleicht ist dann auch so für die Dichte im Mittelfeld, vielleicht war Kessié dann doch ein wichtigerer Faktor, als wir das jetzt in der Saisonvorschau gesagt haben. Seine Präsenz da zu ersetzen, dauert vielleicht dann noch ein bisschen. Ob das jetzt dann der einzige Grund dafür ist, dass es jetzt aktuell mehr Gegentore gibt als in der letzten Saison, ist schwer zu sagen, aber solange dann Leao vorne in die Form kommt, die er jetzt gekommen ist, macht das ja auch nicht so viel.
Ja, stimmt.
Ja, also für den Jungen kann man echt nicht genug Superlative finden, was der am Samstag gespielt hat und auch so, was der für ein Potenzial hat und ja, wie visionär dieser Transfer auch war.
Ja, das da hat es ja geschrieben, Inter wollte ihn auch, ne?
Ja, angeblich war es offenbar so, dass man quasi schon einen unterschriftsreifen Vertrag ihm hatte vorlegen können. Aber ich glaube, es war damals seinerzeit Alexis, den man dann vorgezogen hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also es dreht sich alles immer um diese Frage, wenn man Inters Probleme analysieren will.
Du hast vorhin einmal, als wir über Milik gesprochen haben, darüber gesprochen, dass du den lieber als Backup hättest. War da der von Inter, den du meintest, dann Dzeko. Bist mit dem nicht mehr glücklich?
Ja, ich war mit dem noch nicht so wirklich glücklich. Also Dzeko ist, ja, ich weiß nicht, der hat jetzt natürlich irgendwie dann doch das Tor gemacht. Ne? Also, das ist natürlich ein Argument, aber was verdient der? 6,5 Millionen netto, wenn mich nicht alles täuscht. mit 36 Jahren, bald 37, sagt mir noch ein Club, der solche Sachen macht. Also man verkauft Lukaku, präsentiert Dzeko, den damals 35-Jährigen, glaube ich, als Ersatz, statt hier auch wieder irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine Perspektive im Kader aufzumachen und bindet ihn dann an sich für 2 Jahre zu so einem exorbitanten Gehalt, blockiert damit ein Jahr später, also ein Jahr nach Dzekos Verpflichtung, einen möglichen Dybala-Transfer, weil man ja sich Dybala, der zu Inter kommen wollte, dann nicht leisten konnte, beziehungsweise weil dessen potenzieller Platz im Kader durch Dzeko belegt war. Und ja, das ist ein Rattenschwanz, der sich durch die ganzen Planungen zieht. Ist, ja, man merkt, glaube ich, dass ich nicht gerade glücklich damit bin.
Ja, absolut. Also da muss man da auch einfach sagen, irgendwie hat irgendwie Maldini und Co. die Nase in der Planung vor Zanetti und Kollegen oder wer auch immer genau dann die auch die kompletten sportlichen Entscheidungen bei Inter trifft.
Also ja
auch
Zanetti möchte ich hier unbedingt rausnehmen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch, glaube ich, da wird schon auch was zu sagen haben mit dem Namen, denke ich mal so, ne?
Ja, ob der jetzt wirklich im sportlich-operativen Geschäft da reinredet, das wäre tatsächlich auch gar nicht seine Art, würde ich meinen. Der hat ja eine repräsentative Funktion als Vizepräsident, aber ich würde eigentlich meinen, dass Marotta es besser kann und Ausilio es besser kann und dass Inzaghi ja, vielleicht sich auch etwas anderes vorstellt, wie man hier etwas Perspektives schafft, weil das dürfte doch auch in seinem Interesse sein, bei Inter perspektivisch etwas aufzubauen und nicht irgendwie nach Conte-Manier sich nach 2 Jahren zu verkrümeln. So, das ist ja auch gar nicht seine Art.
Ja, krass. Und auch wenn man sich sonst so jetzt anschaut, finde dann auch, klar, der wollte dann unbedingt auch zu Conte, so, das war wahrscheinlich eh schwierig, ihn zu halten, aber wenn man sich so Ivan Perisic auch letzte Saison mit einer der Besten, den gibt man ab, dann hat man dann, also jetzt ist er nicht gegangen, aber auch schon, als ich es gelesen habe, so dass man dann jetzt wieder überlegt, Gosens ziehen zu lassen, das ist irgendwie, hat für mich keine so richtige Struktur.
Ja, kenne ich auch nicht. Also Perisic, muss man sagen, hat man ja durchaus bis zuletzt versucht, ihn zu halten. Das hat halt nicht funktioniert. Einerseits finanziell, andererseits, weil er auch gesagt hat, warum nicht nochmal in der Premier League spielen, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber natürlich ist die Lücke, die da im Kader sich auftut, exorbitant. Und ja, also wie du schon gerade kritisiert hast, dass man da irgendwie kein grundsätzliches Konzept erkennt, wenn man dann irgendwie sagt, ja, okay, wir haben perspektivisch quasi Gosens als dessen Nachfolger schon im Kader und ist dann quasi am letzten Transfertag bereit, den nochmal irgendwie nach Leverkusen abzugeben. Das ist ja relativ verbrieft, dass die grundsätzliche Bereitschaft ja vorhanden war. Ja, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, zumal, ja, man muss natürlich einschränkend vielleicht erwähnen, dass Gosens natürlich nicht das liefert, das muss man auch im Präsens sagen, ne, was man sich von ihm erhofft hat. Aber ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass der so gar nicht zum Zug kommt. Also dass man ihm nicht irgendwie dann auch mal gegen so ein Cremonese oder so unter der Woche dann eben mal so einen Startelf-Einsatz gewährt. Entweder Gosens ist erschreckend unfit und erschreckend unmotiviert oder er passt einfach so gar nicht ins Konzept. Und ja, so ein bisschen Klarheit würde ich mir da von Ihnen sagen, ehrlich gesagt, auch mal wünschen bei der Frage nach der Personalie.
Ja, vor allem, man steckt natürlich immer nicht drin und weiß, wie du gerade gesagt hast, nicht, was dann im Training ist oder wie so seine Fitnesswerte sind. Aber das hat mich auch wirklich sehr überrascht, dass er dann es vorzieht, dann irgendwie Damian auf links zu ziehen, jetzt im Derby. Und wie du auch schon sagst, nicht mal vielleicht in einem vermeintlich leichteren Spiel dann Gosens auch irgendwie Selbstvertrauen aufbauen lassen oder so. Denn das ist ja auch schon einer, der ist immer gelaufen, hatte bei Atalanta eigentlich nie Pausen und ist, glaube ich, dann doch schon auch eher der Spieler, der so über Startelf kommt und nicht über Joker.
Ja, das denke ich auch.
Wenn wir so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, bei Inter steht jetzt als nächstes das Heimspiel gegen die Bayern an und dann noch eins gegen Torino, bevor auch schon der zweite Spieltag in der Champions League dann bei Pilsen gespielt wird. Also mit all dem, was du jetzt gerade so gesagt hast, kann dir ja irgendwie nicht ganz angenehm zumute sein, wenn du an das Spiel gegen die Bayern denkst, oder?
Ja, lustigerweise hat Julian Nagelsmann gesagt, dass Inter eine ähnliche Spielweise wie Union habe. Also von dem her sind wir bestens gerüstet, auch wenn ich diese Analyse nicht so wirklich teile, weil der Ansatz von Inzaghi ja grundsätzlich mal doch eher ein spielerischer ist. Also entweder hat Nagelsmann da so ein bisschen Conte und Inzaghi verwechselt rein von der Spielanlage, von der Struktur, oder ist da so ein bisschen zum alten Klischee erlegen, aber grundsätzlich habe ich jetzt, ich weiß nicht, irgendwie hätte man ja auch nicht gedacht, dass Inter Liverpool ans Rande des Ausscheidens bringt, was ja doch in der vergangenen Champions League-Saison der Fall war, und was hätte durchaus passieren können, ne, wenn Lautaro vielleicht irgendwie nicht nur diese eine krasse Bude macht, sondern 2-3, was absolut drin gewesen wäre. Also irgendwie ist Inter für mich auch zu Saisonbeginn oder in der Phase der Saison noch so ein bisschen eine Wundertüte. Das kann in einem Debakel enden am Mittwoch, oder wir präsentieren uns sehr ordentlich. Ich kann es echt nicht sagen.
Und prinzipiell, wenn du dir die Gruppe anschaust, ist da Hoffnung gegeben. Also ja, Wundertüte, klar. Und man hat auch Liverpool, bin ich bei allem bei dir. Aber wenn man jetzt auch sieht, dass irgendwie anscheinend langsam Barca, ohne die La Liga komplett zu verfolgen, so ein wenig in Form kommt, kann man da trotzdem als Ziel ausgeben, die Gruppenphase zu überstehen, oder freust dich schon auf Europa League-Spiele?
Sicher nicht. Nee, als Inter und so viel Selbstbewusstsein muss man, glaube ich, weiterhin haben. Muss natürlich trotz der großen Konkurrenz das Ziel sein, weiterzukommen. Barca ist für mich ehrlich gesagt in gewisser Hinsicht auch noch eine Wundertüte. Und man darf ja nicht vergessen, dass wir eigentlich bei aller Kritik, die ich vorher angebracht habe, das ist ja vor allem eine Kritik, die sich an mangelnde Zukunftsorientierung richtet. In der Gegenwart sind wir ja nicht schlecht aufgestellt, beziehungsweise eigentlich sehr, sehr gut. Wenn wir einfach mal die Startformation nehmen, wo jetzt eben auch im Vergleich zur Vorsaison ein Lukaku hinzugekommen ist, der jetzt leider verletzt fehlt, aber nichtsdestotrotz, ist es ja eine hervorragende Stammelf. Und wahrscheinlich von der ersten Formation die beste weiterhin in Italien. Und unter den Aspekten muss das natürlich das Ziel sein, irgendwie ja die Gruppenphase in der Champions League zu überstehen.
Ja, das ist ja tatsächlich das. Also ich meine, qualitativ, nur von den Namen her, ist das ja wirklich tatsächlich top. Ist nur irgendwie die Frage, ob dann auch, und da nehme ich dann auch Inzaghi mit in die Pflicht, ne, ob er das schafft, die Mannschaft immer wieder so einzustellen und Ergänzungsspielern und auch so gut mit einzubauen, dass sie ihr Potenzial abrufen können.
Einzige Schwachstelle eigentlich linke Flanke, müsste man eigentlich meinen. Also ansonsten ist es überall mindestens internationale Klasse in der Stammelf von Inter.
Ja, und Gosens hat es jetzt tatsächlich eigentlich unter Beweis gestellt schon, dass er auch mindestens internationale Klasse sein kann.
Ja.
Aber ich weiß jetzt nicht halt, dann Damian. Ich mag Damian ja super, aber ihn dann sozusagen, der kann noch nicht so weit voraus sein, dass er dann auf seiner eigentlich eher nicht angestammten Seite dann da im Derby Startelf statt Gosens spielt.
Wobei Damian eigentlich auch immer eine Bank ist. Und es ist ja allgemein, also wenn man das sich rein taktisch anschaut, überhaupt eigentlich Usus, kann man sagen, dass das von zwei Flügelspielern, der eine defensiver agiert und der andere wie Dumfries dann eben bei Inter quasi den vierten Flügelstürmer spielt. Das machen ja ganz viele, das praktizieren wirklich ganz viele Vereine so, und das finde ich an sich auch schlüssig. Und das könnte tatsächlich einer der Gründe sein, warum Gosens dann tatsächlich nicht zum Zug kommt, weil Dumfries auf der anderen Seite eben schon die offensive Rolle einnimmt und man aus Inzaghi-Perspektive vielleicht doch ein bisschen mehr Stabilität auf der anderen Seite dann haben möchte, gerade in der sogenannten Restverteidigung.
Ja, okay, das ist schlüssig. Ja, dem kann ich folgen. Ja gut, dann fällt er da so ein bisschen dem System zum Opfer. Oder es fehlt halt sonst noch irgendwas. Das werden dann auch vielleicht die nächsten Wochen mit mehr, auch mit mehr Doppelbelastung eben dann zeigen. Aber es ist tatsächlich auch die Frage, ob glaubst du, oder würdest du es im Nachhinein auch immer so, war das auch noch der Schwachpunkt in der letzten Saison und kriegt das dieses Jahr deswegen besser hin, dieses ja, gute und auch sinnhafte Rotieren?
Ja, also das ist irgendwie bei unseren Trainern jetzt nicht immer so der die größte Stärke, die sofort ins Auge sticht, meiner Meinung nach. Ja, also du kannst also zumindest mal in der Dreierabwehr kannst du eigentlich gar nicht rotieren, außer du bringst einen Acerbi. So, also dann wäre meine große Bitte an Inzaghi, da bitte gar nicht rotieren.
Oder D'Ambrosio.
Ja, D'Ambrosio, okay. der macht ja zwar irgendwie verhältnismäßig viele wichtige Kopfballtore, ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, in der Abwehr kann man echt eigentlich wenig rotieren. Und ja, also wenn wir bei der Breite sind, dann ist das vielleicht doch eher eine Schwäche bei Inter. Also du hast im Angriff noch Correa, der eine vorzügliche Alternative ist, wenn er fit ist, aber der müsste halt dann fit sein. Das ist halt leider zu selten der Fall. Dann eben Dzeko, der dir ja vielleicht irgendwie ein Tor macht wie am Samstag, aber jegliches Tempo aus dem Spiel nimmt. Und im Mittelfeld ist es dann auch eher dünn. Also Aslani ist irgendwie ein spannender Spieler, aber offenbar muss der noch 3-4 Jahre an die Mannschaft herangeführt werden. Und bis dahin spielt dann Gagliardini 80% Fehlpässe seiner Versuche. Und ja, also so in der Breite, glaube ich, hat Inter schon so ein bisschen Probleme, ja.
Bin sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Jetzt kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass Katharina sich das Derby im Stadion angeguckt hat und uns ein Stadionerlebnis eingesendet hat.
Ja, hallo lieber Marius. Liebe Grüße aus Mailand. Ich war gestern mit 2 Freunden beim Derby della Madonnina. Anfangs war es super schwierig für uns, an Tickets ranzukommen. Und am Ende haben wir dann in der allerletzten Reihe direkt hinter der Kurva Nord, also hinter den Interfans, welche bekommen. Wir waren zum Glück nur umringt von anderen Milan-Fans. Was super war, ja, Spiel hat super gestartet mit einer Choreo auf beiden Seiten. Von Inter haben wir die leider gar nicht sehen können, weil wir wirklich direkt dahinter waren. Aber ja, Stimmung war super. Wir sind keine 10 Minuten vergangen und du hattest schon das erste Gemenge. Später kam nochmal eins. Und ja, insgesamt würde ich sagen, war das Spiel jetzt nicht technisch hochqualitativ. Aber insgesamt sehr schön anzusehen, war spannend bis zum Ende. Ich glaube, ab Minute 65, 70 standen wir komplett, weil man es einfach nicht mehr auf dem Sitzplatz ausgehalten hat. Stimmung war super. Also ja, alles in allem einfach ein Derby, wie du es dir wünschst. Zumal wir zu dritt eben auch schon im März beim Derby waren und da ist es 0-0 ausgegangen und es war kalt. Es war nicht so gute Stimmung insgesamt. Insofern alles in allem verdientes 3-2 und ja, Karten haben sich auf jeden Fall gelohnt. Immer wieder gerne und es hat jetzt ein toller Startschuss, um eben auch die Champions-League-Spiele jetzt im Anschluss zu sehen und nochmal eine geile Zeit in Mailand zu haben. Ich hoffe, es geht dir soweit gut und ja, liebe Grüße nach Hamburg.
Sehr schön, vielen Dank. Und da auch gleich direkt nochmal der Aufruf an euch alle, wenn ihr in den nächsten Wochen in Serie A-Stadien oder Serie B-Stadien unterwegs seid, dann immer gerne her mit den Stadionerlebnissen. Wir haben diese Woche gar nicht eingeplant, einmal in die Serie B überhaupt zu schauen. Gab es denn da irgendwas Interessantes? Marius, wirst du über Parma reden? Warte, ich weiß nicht gesehen, wie sie gespielt haben.
Parma, das war sehr wild. 3-3 gegen Genoa. Erstmal an dieser Stelle auch nochmal Grüße nach Mailand an Katharina, alte Transfermarkt-Kollegin. Ich bin ein bisschen neidisch auch, als ich die Instagram-Stories aus dem Stadion da gesehen habe. Wäre ich auch gerne dabei gewesen. Ja, aber Parma, 3-3 gegen Genoa. Ziemlich wild auf jeden Fall. Bleibt damit ohne Niederlage, aber auch nur ein Sieg aus 4 Spielen. Weiß ich noch nicht.
Weißt du noch
nicht. Es ist alles, wenn das jetzt nicht 3-3 gewesen wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, es ist eigentlich bisher eine ziemlich stabile Saison. Und in der Serie Amore Parma Community, die aus 2 Menschen besteht, wird uns auf jeden Fall noch nicht Angst und Bange, haben wir festgestellt.
Okay, sehr gut. Der FC Südtirol hat sein erstes Spiel gewonnen gegen Pisa. Und
Pisa bekam das, glaube ich, nicht so gut, dass sie in den Playoffs gescheitert sind im Aufstieg. Als Vorletzter mit nur einem Punkt.
Ja, und Perugia, letzter, Como, auch noch nicht in die Spur gefunden. Und oben grüßt Hiricina von der Tabellenspitze. Oh, das war ja, übrigens
da, genau, da müsste ich noch mal was loswerden. Ein großes Auge richten bitte allesamt auf das junge Talent Giovanni Fabian aus der Interjugend, der schon wieder getroffen hat und dem wirklich Großes zugetraut wird und deshalb wird er bestimmt nächstes Jahr für 15 Millionen bei irgendeinem Transfer verrechnet, damit man sich ein Jahr Dzeko-Gehalt leisten kann.
Ja. Thomas, ich wollte euch eigentlich nicht so zynisch in die Woche starten lassen. Aber das war doch ganz lustig übrigens, weil ich letztes Mal gemeint habe, ob ich wieder MLS-Updates machen soll. Nachdem ich das letzte Mal gesagt habe, bekam ich dann von Stefan ein Video geschickt von Domenico Crisito, der Ding aus 30 Metern voll in den Knick gesetzt hat.
Stark.
Das war stark.
Spielt auch bei Toronto, oder?
Ja. Und das ist tatsächlich jetzt natürlich nicht Italien-related, aber habt ihr es gesehen, was Chicharito gemacht hat?
Nope.
Playoffs on the line. 2-2, Elfmeter, 95. Chip den in die Mitte, Torwart bleibt stehen.
Stark. Das ist stark.
Ja, das hat mich auch sehr zum Schmunzeln gebracht. Ja, cool. Hat mich gefreut, wieder mitmachen zu können. Und da auch nochmal Grüße und Danke an Markus. Und der hat schon gesagt, ne, das dritte Mal lässt er die Ausrede nicht zählen, wenn er zu Gast ist, wenn ich dann immer wieder nicht da bin. Thomas, großen Dank. Da ist immer da mit sehr viel Wissen und gepaart mit journalistischem Ansatz und bisschen Fanherz. Hast du uns doch sehr schön auf den neuesten Stand gebracht, was Inter angeht.
Ja, sehr gerne, bei mir wird mir eine große Freude natürlich.
Danke. Und ich habe schon gehört, dass wir uns wahrscheinlich am Freitag über den Weg laufen werden.
Das könnte sein. Also das war tatsächlich jetzt fest eingeplant, dass ich in das schöne alte Weserstadion komme. Sind jetzt gerade ein bisschen auf der Kippe, aber doch, vielleicht.
Marius?
Hast du getippt eigentlich?
Was?
Hast du getippt? Also nicht
Kicktabelle? Kicktipp, ja? Ich glaube, ich habe noch keinen Spieltag vergessen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wie viele Punkte hast du? Unter der Woche hat der zweitplatzierte Miroslav Penner gewonnen. Den Spieltag mit 25 Punkten ist jetzt Zweiter hinter Iličić 72. Das natürlich auch nochmal erwähnt. Große, grande Emotionen. Iličić verabschiedet bei Atalanta.
Oh, passend dazu, ich habe 72 Punkte.
Ich habe 62.
Oder? Ja. Das ist doch seine Rückennummer gewesen.
Ja.
Oh, aber der Spieltag jetzt am Wochenende war nicht gut. Ich habe jetzt am Wochenende nur 6 Punkte gemacht.
Hast du aber noch 3 Spiele heute Abend, also.
Stimmt. Ah, ja, richtig. Platz 29 bislang.
Ne, ich bin 62.
Ja, siehst du,
das läuft. Nee, 116. So.
116. Ja, gut. Mhm. Ja.
Das ist, glaube ich, noch alles eng zusammen.
Aber. Ich muss sagen, da ist ja hier gerade die Rollen klar verteilt. Nun gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt ihr alle mal gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao.
Ciao, Thomas, mach's gut. Phones.